Sie haben soeben eine weitere Sendung von Fast der Familie gehört. Oder nicht? Vielleicht müssen wir gar keine Predigt haben heute. Vielleicht könnten wir über das austauschen, was da wäre. Aber ich mache das nicht. Ich habe es aufgeschrieben. Ich will. So interessant und spannend die Geschichte auch daherkommt, sie beinhaltet viele Themen aus unserem Alltag. Aber auch mein Verständnis von Gott ist ein bisschen durcheinander gebracht worden. Wir haben mal vor der Predigt über Gott regiert. Gott ist gut. Und dann ist mir durch den Kopf gegangen, wie kann denn so eine Geschichte passieren? Mit der zentralen Figur aus der Bibel. Wie kann der Gott, der gut ist, der regiert, es zulassen, dass so ein Beschiss passiert? Versteht ihr mich oder muss ich einen Dialekt reden, den alle verstehen? Ob das der Fall wäre, das wäre noch eine andere Frage. Was mir in dieser Geschichte aber ganz fest Mut macht, ist, Gott hat seine Pläne mit nicht perfekten Leuten. Und er setzt seine Pläne Gott mit uns Versager aus. Durch. Isaac und seine Familie sind ein super Beispiel dafür. Jakob, der dritte von diesen sogenannten Erzvätern, der dann später einmal dem Volk Israel den Namen gibt. Ja, er ist ein Erzvater, aber er ist noch mehr. Wenn wir die Geschichte gehört haben, ist er auch ein Erzhalunk. Wir haben es gehört, er haut seinen Bruder Esau und den Vater Isaac nach Strich und Faden über das Ohr. Und dabei spielt seine Mutter, Rebekka, eine ganz zentrale, ja, eine federführende Rolle. In dieser Familie ist so vieles schief gelaufen. Mit dieser Familie, wo Gott genau eine Generation voran angefangen hat, die Keimzellen vom auserwählten Volk zu legen. Aber schon beim Abraham ist nicht alles gelaufen, wie es hätte sollen. Aber da beim Isaac, da läuft so vieles aus dem Ruder. Es gibt nicht viel, wo die zwei Eltern, Isaac und Rebekka, nicht falsch gemacht haben. Sie lassen zu, dass in der Familie Parteien entstehen. Der Isaac bevorzugt der Esau, der Erstgeborene von diesen beiden Zwillingsbrüdern. Er ist ein Hirte, er ist ein Jäger, er ist ein freiheitsliebender Mensch. Er ist gern draußen. Er zieht durch die Felder, geht auf die Jagd. Er schaut zu den Herden. Das ist das, was es braucht, um für Isaac ein würdiger Nachfolger zu sein. Der Isaac schätzt ihn. Er ist stolz auf ihn. Der Esau hat Lust am Jetzt und Heute. Er geniesst, was passiert. Er macht sich keine grossen Sorgen über das Morgen. Der Esau liebt das Leben. Und selbst bei der Wahl der Ehefrauen hat er keine andere Ansichten, als man damals gehabt hat. Er hat sie selber ausgesucht und nicht die Eltern. Und darum hat er auch, ganz kurz, ohne zu überlegen, sein Erstgeburtsrecht eingetauscht gegen ein feines Essen. Ganz anders Rebekka. Sie freut sich über die Hilfsbereitschaft, die der Jakob ihr gibt im Haushalt. Er zieht Geborgenheit, Nähe und Bequemlichkeit vom Daheimen zu sein, umherstrielen vor. Der Luxus, die Sicherheit, ja, sich wohlfühlen in der Nähe, das tut ihm gut. Und er ist einer, der von Anfang an die Zukunft plant. Das war schon immer so. Und darum hat er mit dem Linsengericht, dem Esau, sein Erstgeburtsrecht abgelöst. Für ihn ist es wichtig zu wissen, wer Chef im Haus ist. Und das freut Rebekka. Und sie fördert Jakob. Sie zieht ihn vor. Ja, so verschieden sind Sympathien in dieser Familie verteilt. Ich mache gar keine Nebenbemerkungen. Ich kann die ganz selber machen. Ich erzähle die Geschichte vor allem ein bisschen erzählen. Isaac macht der raue, etwas grobschlächtige und zugleich gutmütige Esau zu seinem Liebling. Und Rebekka schätzt der zarte, der intelligente, der durchtriebene Jakob und begünstigt ihn, wo es geht. Wie soll das gut gehen? Beim ersten Teil dieser Geschichte könnte man noch eigentlich sagen, selber die Schuld. Du müsstest halt das Getriebe einschalten, bevor du schwätzt. Zum einen Esau. Ein bisschen nachdenken, was jetzt wichtig ist. Eben das Linsengericht oder das Erstgeburtsrecht. Bis dahin habe ich den Eindruck, ja, ist es menschlich? Und man kennt das ja wahrscheinlich noch ein bisschen die Ordnung drücken. Aber was jetzt passiert, das überschreitet alles. Jetzt greift Rebekka zu Mittel und Zwecken und Arten, die nicht mehr mit List, sondern das ist Betrug. Offensichtlich schon der erheblich erblindete Vater wird eiskalt ausgenutzt und in das Licht geführt. Rebekka vollzieht so eine recht perfide Maskerade auf. Ich denke da, ich bin da bei der Fasnacht zu Brunnen, wenn ich im Laden arbeite, und habe da die Plätze gesehen. Da laufen sie da rauf, haben ihre Masken unter dem Arm und ihre Kleidchen zu halben an und halben nicht. Und ein paar Stunden später sieht man es wieder. Also ich kenne es ja nicht. Aber sie haben die Masken an. Haben keine Ahnung, wer darunter ist. Und genau so kommt mir die Geschichte da vor. Der Jakob wird von der Mutter in einen Platz verwandelt. Es ist so menschlich, die Geschichte. Voller Symbolkraft für unsere Zeit, für unsere Umgebung, für unser Sein. Wie viel hören wir doch über Erbstreitereien? Mein Direktor von der landwirtschaftlichen Schule hat im 68 zynisch gesagt, in der Betriebslehre, wenn er auf einen Bauernhof kam und das heisst, bei uns geht alles wunderbar, dann stellt er nur die Frage, haben Sie schon geteilt? Für die das nicht verstehen, haben sie schon vererbt, haben sie schon geordnet, wie es weiter soll gehen. Haben sie schon geteilt. Nur in dieser Geschichte hier kommt noch eine ganze Portion Humor dazu. Es steht in der Bibel. Gott lässt es zu, dass wir heute darüber nachdenken. Und die zwei Brüder, der Jakob und der Esau, die haben von Anfang an ein kleines Problem miteinander. Schon im Bauch, wo Rebekka sie erwartet hat, haben sie miteinander geprügelt. Und als sie auf die Welt gekommen sind, hat Jakob sich an der Ferse vom Esau festgehalten und hat auch dort in den Vortritt nicht lassen. Jeder, der die Jakobskiste kennt und oder liest, vermag dort Elemente vom eigenen Leben wiederfinden. Erziehungsproblem, Bevorzugung, Neid, Missgunst und so weiter. Man kennt das schon nicht oder hat noch nie davon gehört, im weiteren oder näheren Umfeld. Der Esau erreicht seine Ziele mit Kraft, der Jakob mit Kopf. Esau der Jäger, Jakob der Bauer. Obwohl das Wort von der Bauernschleue echt von da kommt. Aber ganz wichtig ist, in der Jakobsgeschichte geht es um viel Zentraleres. Es geht um das Vermächtnis, es geht ums Erbe, es geht um einen Segen. Es geht um das Vermächtnis von Isaac. Oder wie es im Text heisst, um einen Segen, wo der Isaac weitergehen. Und dabei sind mir ein paar Sachen in die Augen gestochen. Neben der Gnade Gottes ist der Begriff Segen in meinen Augen einer der zentralsten Begriffe, die es in der Bibel gibt. Kaum ein anderer Begriff ist so wichtig wie der Segen, wenn es darum geht, Gottes Einwirken auf menschliche Leben zum Ausdruck zu bringen. Wenn sich Gott zu dem stellt, was wir Menschen tun, können, kommt im Ausdruck vom Segen zum Gelten. So ist der Segen schon von Abraham die entscheidende Gabe, die er an Isaac weitergegeben hat. Mit dem Segen ist das Versprechen von Gott verbunden. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Oder wenn wir es im Gutdeutsch sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Sätzli, die ihr sicher schon vielmal gehört habt, vielleicht auch schon selber gebraucht habt. Wenn ich die Geschichte vorhin gehört habe, Gottes Segen, an einer neuen Knieoperation, an einer Hüftoperation, an einer verkehrten Schulter, einem Kind, das weiss, dass es das Leben wird anders verbringen als andere. Wo ist da der Segen Gottes? Ich gebe euch keine Antwort, ihr werdet es selber wissen. Also, Rahel, hättest du es schon gesagt, der Segen, dass Gott eine Antwort gibt, dem Kind und damit auch den Eltern, das ist ja unaussprechlich. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und genau das ist es. In dem Text steht auch das Wort Fluch, aber das würde heute Morgen den Rahmen sprengen. Das ist das Gegenstück von Fluch. Und das Interessante ist, die Bibel ist nicht ein Buch von den Mitteldingen. Die Bibel denkt schwarz-weiß. Segen, Fluch. Verloren, gerettet. Verstoßen, angenommen. Wir könnten da noch eine ganze Reihe aufzählen. Es gibt nicht, ja, man kennt ja. Oder irgendwann dann vielleicht einmal. Das steht in der Bibel nicht. Was mich auch noch interessant dünkt hat, Gott hat den Mensch zum Verwalter vom Segen eingesetzt. Gott hat Isaac eingesetzt, über die Verheißung zu verfügen. Und Gott lässt zu, dass die Verheißung durch einen Betrug weitergegeben wird. Verstehst du das? Ein Stück weit komme ich da zu schleudern mit meinem Gottesverständnis. Gott lässt zu, dass du einen fiesen Betrug von einem erblindeten alten Mann der Segen, und jetzt kommt das Interessante, auf der übergeht, wo Gott vor der Geburt schon auserwählt hat. Kennt ihr daraus? Sind wir bei der Erwählung? Könnten wir auch wieder lange darüber diskutieren. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir die Geschichte da ein bisschen neuer anschauen, sind ganz viele Fragen, wo ich die letzte Antwort noch nicht habe. Und ich muss stuhlen. Meine Frau hat dann manchmal so Ideen und sagt, wie ist echt das? Und dann sage ich zu ihnen, schreib es auf und wenn du mal beim Vater im Himmel bist, dann frag ihn. Da hat es so Abschnitte drin, Und ich dann lieb den Vater im Himmel mal fragen, warum hast du das dort so gemacht? Warum hast du das in meinem Leben auch so gemacht? Wäre doch anders viel anders gegangen. Ich hätte doch ganz anders planen können. Warum hast du das Ganze so umgekehrt? Vielleicht ist es gut, haben wir nicht alle Antworten. Und dann kommt für mich noch etwas anderes dazu. Der Isaac hat gewusst, dass er einen Segen weiterzugeben hat. Die Rebekka hat gewusst, dass der Jakob der Segensträger wird sein. Gott hat ihr das vor der Geburt gesagt. Das steht im 1. Mose 25, Vers 23. Zwei Völker sind in deinem Leib und zweier Volk wird sich scheiden aus deinem Leib. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Da ist mir eine ganz schwierige Frage in den Kopf gekommen. Was wäre passiert, wenn Rebekka an dieser Verheißung festgehalten hat und nicht selber mitgemixt? Nicht den Eindruck hat, ich muss doch jetzt Gott nachhelfen. Da passiert etwas. Und das ist jetzt Gott aus dem Ruder gelaufen. Wenn ich mein Leben zurückschaue, wie oft bin ich eine Rebekka gewesen? Hat der Eindruck, jetzt muss ich ein bisschen nachhelfen? Schon der Abraham und Sarah haben das Problem gehabt. Wir müssen doch Gott nachhelfen. Und dann, wenn wir das Ganze anschauen, was ist die Konsequenz davon? A. Ganz dick unterstreichen. Gott kommt zum Ziel. B. Meine Nachhilfe führt zu viel Not, Elend und Leid. Abraham, Sarah, Ismael. Was ist das für eine traurige Geschichte geworden? Und der Jakob, das Muttersöhnli, immer schön behütet daheim. Nicht müssen auf die Jagd, das hat der Brüder schon gemacht. Und von einem Tag auf den anderen muss er ausziehen, ohne Mutter, ohne daheim, ohne Zelt, ohne Geld, ohne überhaupt etwas. Die erste Nacht, einen Stein hat er als Kopfkissen gehabt. Und ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergeht von Jakob. Ich frage mich, wie viel Leid, Not und Elend hat deiner Familie erspart bleiben, wenn Rebekka auf die Verheißung von Gott, die sie gehabt hat, vertraut hätte, ohne den Gedanken vom Nachhelfen. Wie gesagt, es sind so viele Fragen in diesem Abschnitt. Es ist ja Geschichte, habt ihr ja Sonntag schon so x-mal gehört. Und wahrscheinlich sonst das selber schon manchmal gelesen. Und ich weiss nicht, wie viele Gedanken ihr euch gemacht habt. Darum habe ich es eben gut gefunden, wenn man das einmal als Hörspiel hört. Die verschiedenen Uni und der Sprache und so weiter. Sondern dass man in die Dialoge hineinkommt. Ich möchte euch einfach einladen. Gott, wenn er euch etwas verheißt, wenn er eurem Kind verheißt, ich habe etwas mit dir Besonderes vor, dann habt dem fest. Tönt, was er euch aufträgt. Gebt ihm die Pflege, die er braucht, die Unterstützung, die er braucht. Aber vertraut Gott, dass er es macht. Und ja, in all die Geschichten, die uns bewegen, wo hört meine Verantwortung zum Handeln auf und wo fängt das Vertrauen auf Gott an? Ein zentraler Vers, ich lese gerne Bücher, und ich lese auch gerne Bücher von diesen Romanen aus der Wildwest-Geschichte und so weiter. Und einer ist von der Jeanette Onken. Und ein Vers, ein Satz, den ich dort drinnen gelesen habe, sind sicher schon bald 30 Jahre her. Ein Satz: Der Vater sagt zu seiner Tochter, die mit 16 oder 17 von daheim fortgeht und im Glauben am Straucheln ist, sagt er zu seiner Tochter und dem Schwiegersohn: Eine Bitte habe ich. Leset jeden Tag einmal den Vers aus dem Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Leset das, bis ihr überzeugt sind, dass es stimmt. Es stimmt. Egal, was für Wege du gehst, Umwege, würde ich sagen. Gott hat zu dir gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst an mir. Du darfst deine Umwege gehen. Du darfst eine Rebekka spielen. Du darfst dich einspannen wie ein Jakob. Du darfst ein Isaac sein, der Zweifel hat bis zum letzten Moment, der sogar an ihm geschmückt hat. Stinkst du jetzt wie mein älterer Sohn? Hat mich so interessant gedacht. Der, der auf dem Feld draussen bei den Tieren ist, der schmeckt ganz anders als der, der ums Mutti herumkriecht. Ich tue jetzt ein bisschen übertreiben, das ist mir klar. Aber der Isaac hat den Eindruck, nur schon am Geschmack könnte ich den erkennen. Und trotzdem hat er sich innen. Jakob, du Gauner, ich will dich zum grossen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen grossen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Kannst du Jakob mit deinem Namen ersetzen? Und den Gauner kannst du weglassen, weil ich nicht weiss, wie gross Gauner du bist. Aber ich wünsche euch, dass ihr das einfach mitnehmt. Ich will dich zum Segen setzen und du sollst ein Segen sein. Egal, wie schief die Linien sind, die du im Moment gerade draufschreibst. Ich wünsche euch noch einen tollen Sommer, Gottes Segen, und zwar im aufrichtigen Sinn. Und ich möchte euch einfach danken, dass ihr mit Jesus unterwegs seid. Ich brauche euch. Ich hoffe, ihr könnt mich auch ein bisschen brauchen. Amen.